Hallo, mein Name ist Helen Hecke und ich bin die Italien-Korrespondentin von Deine Korrespondentin. Heute melde ich mich bei euch mit einer weiteren speziellen Folge unseres Podcasts. Und zwar wird es erneut ein Interview in voller Länge geben, diesmal jedoch aus Palermo mit der deutschen Naturschutzaktivistin und Designerin Hanna Rasper. Hanna kam vor 5 Jahren aus Berlin nach Palermo und gründete hier auf Sizilien ein Kollektiv, das nicht nur Waldbrände bekämpft, sondern sich auch für eine Naturschutzbewegung stark macht, die sich Rewilding nennt. Was das genau ist und wie es funktioniert, wird uns Hanna jedoch selbst erzählen. Hallo, liebe Hanna, schön, dass du da bist. Magst du uns denn zuallererst einmal erklären, was Rewilding überhaupt bedeutet und was du genau hier auf Sizilien machst?
Also vielleicht so eine technische Einführung zu, was ist eigentlich Rewilding? Und das ist so ein Terminus, der seit ein paar Jahren vor allem durch Europa halt. Und da gibt es natürlich jede Menge Definitionen für, sobald dann so ein Wort in Eingang findet in den akademischen, wissenschaftlichen Bereich. Wenn du mich fragst.
Ja, ich will es von dir wissen. Alles andere kann ich ja auch so aus dem World Wide Web rausziehen.
Also dann ist Rewilding eigentlich, dass man versucht, die natürlichen Prozesse wieder in Gang zu bringen. Und das finde ich dieser große Unterschied zu anderen Naturschutzansätzen, dass man eben nicht versucht, ein Habitat oder eine Spezies oder sonst irgendwas zu beschützen, sondern man versucht eben, all diese Prozesse wieder in Gang zu setzen, damit die Natur sich eigentlich selbst wieder ihren Weg bahnen kann, ohne dass wir das planen oder genau, vorauskalkulieren können. Und das kann man eben auf unterschiedliche Arten und Weise machen. Und eins ist natürlich, vor allem in Europa, dass wir diese ganzen Infrastrukturen zurückbauen, die wir mal so in die Welt gesetzt haben und vor allem die wir eigentlich gar nicht mehr brauchen. Das sind ganz von Zäunen bis zu irgendwelchen Zementdämmen oder was weiß ich was sein. Oder man kann auch ein passives Rewilding betreiben, also dass man einfach mal grüne Natur sein lässt und mal gucken, was passiert und da einfach diese Orte in Ruhe lässt. Oder ist halt immer dann so der Superstar-Faktor, weil Rewilding ist halt die Anführung bei der Introduktion, Reintroduction von Tieren, also von Wildtieren. Und da geht es immer so
zum Artenaufbau oder so, ne?
Genau. Ja. Also, dass man halt sagt, okay, in Europa haben wir zwar schöne Landschaften, aber so ein bisschen wie so eine schöne Theaterkulisse, aber die Schauspieler fehlen. Das ist in der Natur, sind es eben die Wildtiere, die halt ganz wichtige ökologische Funktionen haben und diese Landschaft gestalten und regenerieren. Und ja. Das ist so ein bisschen der Fokus von Rewilding, dass man halt auch sehr auf die Rolle von Tieren setzt.
Wie bist du das erste Mal mit dem Thema Rewilding in Kontakt gekommen? Also wann hast du das erste Mal davon gehört? Und was war so der Impuls, der dich damit in Verbindung gebracht hat?
Ja, also ich glaube, wie viele von uns sind wir alle irgendwie Nature-Lover und finden Natur schön und anziehend. Und es gibt ja auch einen Grund, warum das Internet und andere Streaming-Plattformen voll mit irgendwelchen Naturdokus sind. Und so ist es bei mir auch. Also ich glaube, ich kenne alle Naturdokus dieser Welt. Und natürlich David Attenborough rauf und runter. Genau, aber es war nie was, wo ich dachte, ich kann da mitmachen. Mhm. Ich darf das auch. Und genau. Und war halt so...
Nicht nur irgendwelchen Biologen und
Artenschützer. Genau, das machen halt die Biologen und die coolen National Geographic Explorer und so Sachen. Und dann war ich einfach mal zu Hause vor ein paar Jahren.
Zu Hause?
Bei meinen Eltern.
Bei den Eltern in Bayern?
Genau, in Bayern. Und habe abends gemütlich durchs TV-Programm gezappt, wie man das so macht. Zwischen den ganzen Krimis, die so im deutschen Fernsehprogramm sind. Ich glaube, es war Arte oder sowas. Da gab es halt so eine Doku, wo es in Europa, es ging in Europa um Briefe. Und dann kam eben dieses Wort Rewilding von. Ist interessant. Und genau, und ich glaube, das passiert ganz vielen Leuten, die mit Rewilding in Berührung kommen, dass dieses Wort irgendwie schon so eine Magie auslöst oder schon so Gedanken, Vorstellungen lostritt. Und dann habe ich da einfach angefangen, genau rumzurecherchieren, zu gucken, was es dann da so gibt. Und genau, ich fand das total spannend, weil das so eine richtige Einladung war. Ne? Also es war halt so, das passiert hier zu Hause in Europa, das passiert jetzt im Moment gerade Und es ist irgendwie so eben nicht der Elfenbeinturm oder so ein geschlossener Club, sondern mit so einer großen Einladung zum Mitmachen. Und genau, erst war einfach viel Lesen und Podcasts und Bücher und Filme und so weiter. Und dann, genau, also früher oder später stößt man natürlich auf Rewilding Europe, was so die größte Organisation ist, die sich mit Rewilding auf europäischen Scale auseinandersetzt.
Darf ich dich kurz was zwischenfragen? Ist es in Europa entstanden? Oder ist es, kommt es eigentlich, manchmal kommen ja solche Sachen auch dann aus den USA rübergeschwappt?
Ja. Guck mal nach, weil es gibt die Rewilding-Bewegung auch in den USA. Aber die sind zum Beispiel, was so die Praxis angeht, weiter zurück als Europa.
Okay.
Aber guck mal. So
ja, sorry.
Ja, ist auch interessant. Aber das ist auch das Ding, ne? Viele Leute haben vorher Rewilding gemacht.
Ne.
Und danach wurde es Rewilding genannt.
Genannt, ja.
Genau. Und Rewilding Europe hat stark dazu beigetragen, so 2011, glaube ich, haben die sich gegründet, dass diese Terminologie halt auch definiert wurde, verstanden wurde und so weiter und so fort. Mhm. Genau, und die haben so ein Training angeboten, das hieß Rewilding Training Tourism.
Mhm.
Genau, und das gab's in drei Teilen. Das erste war ein Webinar und dann zwei unterschiedliche In-Field-Training in den Abruzzen.
Ah, in den Abruzzen war das.
Ja, schön. Why not? Und dann, genau, das Webinar war schon total spannend, wo halt wirklich Leute aus ganz Europa, aber auch weltweit zusammenkamen. Ja, interessant, interessiert sich an diesem Thema. Und Tourismus ist natürlich auch nochmal so eine Sparte, die einem da so einen Zugang öffnet, vor allem, wenn man sonst keinen Zugang zu Naturwissenschaften hat. Oder Biologie, Ökologie und so weiter. Und genau, und dieses Training war auf jeden Fall sehr wichtig, weil es so, okay, jetzt kommt man ins Machen. Nicht nur mal gucken, sondern jetzt steht man halt irgendwie mit beiden Füßen da drin, in diesem Sumpf von Rewilding. Und ganz witzig war, und zwar in diesem Training war dann ein alter Bekannter.
Ah.
Wir waren halt, ich glaube, 8 Leute oder so, ne?
Mhm.
Und also Rewilding, so cool wie es auch ist, ist immer noch ganz schön nischig.
Ja, ja. Also ich bin jetzt auch durch dich erstmal auf den Begriff so gestoßen. Ja.
Und unter diesen Teilnehmenden war mein Klassenkamerad, also mein Schulkamerad.
Ach krass.
Aus der Heimat, ja.
Und dann war das so eine große Überraschung, weil ihr das vorher gar nicht wusste.
Ja, ich habe es vorher schon rausgefunden, wenn also du kriegst eine Liste mit Teilnehmern und so. Und ich hatte so ganz im Hinterstübchen, ja, der war eine Klasse unter mir.
Ah.
Das ist natürlich dann, ne? Reden wir natürlich nicht miteinander. Und genau, irgendwie so dunkel aus irgendwelchen Facebook-Friends-Zeiten wusste ich irgendwas, dass er irgendwas mit wilden Tieren in Südafrika oder so macht. Ne? Und dann war aber schon, und ich so, hä, was tut der? Ist ja total abgefahren. Und dann, genau, hat man so im Vorfeld mal so telefoniert und der macht das sehr professionell, also der ist voll an der Forefront von Rewilding. Und ja, genau. Und ja, und that's it. Und dann nach diesem Training war natürlich so dieser Weg so geebnet und dann geht es natürlich los, okay, und jetzt, so wie machen wir das jetzt, ne? Weil Rewilding denkt man an diese mega so Landscape-Scale und wo beginnen, weil diese so interessanten und berühmten Beispiele sind dann immer der Bär und die Bisons und so. Und wie soll ich denn jetzt als Designerin da mit so einem Kurs in der Tasche da irgendwie was bewegen, ne?
Ja, okay. Genau, das ist ja auch das Interessante, weil du kommst ja nicht aus dem Bereich, keine Ahnung, Biologie oder Naturpark, Reservat, Hütte, was weiß ich.
Mhm.
Sondern du bist eigentlich Designerin.
Genau.
Und das hast du auch vorher gemacht. Und als du den Kurs gemacht hast, hast du da auch weiterhin gearbeitet gehabt?
Ja. Der Kurs, das war eine Woche, ne?
Mhm.
Ja. Ja, ich habe ja Urlaub von der Arbeit genommen für den Kurs. Dieser Aktivurlaub haben dann meine Kollegen das immer genannt. Naja, genau. Ja, auf jeden Fall Design eigentlich.
Eigentlich. Uneigentlich?
Ja, doch schon. Und ich glaube, eines hat Rewilding total viel mit Design zu tun. Weil es geht ja, also Designerin, Gestalterin, ist ja der deutsche Name dazu sozusagen. Und Rewilding hat ganz viel mit Gestalten zu tun. Das ist halt also eine Einladung mitzugestalten. Und ja, das finde ich schon echt, echt spannend und cool. Und eben nicht nur so am Zeichentisch mit Plänen und so weiter, sondern gemeinsam mit den Menschen vor allem. So im Endeffekt ist Rewilding, geht es um Menschen. Und das ist so ein Zitat, das float auch so durch die Rewilding Community. Ich weiß gar nicht, wer das zuerst gesagt hat. Für Rewilding braucht es halt eigentlich einen Ökologen und 10 Psychiater. 10 Psychologen. Ein Ökologen, 10
Psychologen. Das ist interessant. Warum? Und kannst du es so ein bisschen erklären?
Ja. Naja, weil Europa ist halt, wir haben nicht den Raum, um irgendwelche Mega-Nationalparks zu machen, wo die Natur so vor sich hin dümpelt, sondern es ist einfach total voll mit Infrastruktur und voll mit Menschen. Das heißt, wenn man rewilden möchte, muss man immer mit den Menschen zusammenarbeiten. Und das ist eigentlich auch das Schöne daran, dass es eben nicht so ein abgehobener, abgetrennter Prozess ist, sondern wir können halt teilhaben, und zwar teilhaben auch an der Natur gemeinsam und so weiter und so fort, sondern eben nicht mehr Natur und wir sind so der Krebs der Menschheit, der Krebs der Erde, also die Menschheit ist so das Krebsgeschwür der Erde. Das ist also ein bisschen so dieses Narrativ, Doom and Gloom, und was ja unserer Generation auch, ich glaube, ja, oder so die Umweltbewegungen unserer Generation sind auf jeden Fall so aufgewachsen.
Auch so frustrierend ist, ne?
Total, also Ende der Welt, Apokalypse, und auch als Ziel immer so Zero Impact zu haben. Aber ich glaube, das ist so ganz unmenschlich. Wir haben halt total gestalterisches, keine Ahnung, Genpotenzial, Drang als Mensch. Und der ist leider sehr oft sehr negativ, sehr destruktiv. Aber er kann eben auch total regenerativ sein. Und Rewilding bietet halt so einen total coolen, ultra-pragmatischen und total utopischen Ansatz und eben eine Einladung, dieses Gestaltungspotenzial von Menschen nicht für was Destruktives, sondern für was Regeneratives zu verwenden, indem wir selbst Teil sind. Also wir schreiben nicht eine Geschichte für andere, sondern wir kommen da immer noch drin vor. Und ich glaube schon, dass wir als so Art Mensch, Gattung Mensch, Spezies Mensch, das total brauchen. Und auch was sehr Schönes und Positives ist.
Du hast mir jetzt so ein bisschen eine Frage so auch vorab genommen. Ja, also das ist natürlich irgendwie was mich total interessiert, weil oft ist es ja so, dass wenn wir Menschen irgendwie an Wildnis denken oder sie uns vorstellen, ne, dass wir halt glauben, dass wir da irgendwie nicht dazugehören. So. Und dass wir manchmal so, auf Italienisch würde ich sagen, alienato, ne, so, also wie so ein Alien sind zu dem Rest der Natur. Und deswegen fand ich das ganz interessant beim Rewilding, so die Frage halt, was ist der Platz des Menschen? So, hört unser Impact dann irgendwann auf? Also weil du sagst, man gestaltet ja mit, aber man will ja auch, dass die Natur, ne, dann irgendwie wieder so in ihre natürlichen Prozesse übergeht, wo der Mensch vielleicht nicht so viel Einfluss hat. Das ist nochmal so ein bisschen,
ja, vielleicht wenn man so bei so Worten und Begriffen sind, vielleicht statt Alien, Ally. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz schön, dass das alles so Hand in Hand geht und man weder so Dominator von der Natur ist, was ja auch so ein Narrativ ist. Und noch sind wir das Krebsgeschwür der Erde. Wir sind halt Teil davon und das ist total schön.
Ich erinnere mich gerade wieder an eine Diskussion, fällt mir jetzt total spontan ein, mit meinem Vater, der dann so sagt, ja, aber die ganzen Wildtiere, die haben hier nichts zu verlieren. Ne? Die sind irgendwie, die machen meine Pflanzen kaputt im Garten oder so, ne? Was würdest du so Menschen, die den Kontakt verloren haben, die das gar nicht vielleicht so auf den ersten Blick sehen, dass wir, ne, dass die Wildnis oder die Wildtiere uns nichts kaputt machen, sondern dass wir vielleicht uns auch bereichern können. Was würdest du sagen, was ist der Benefit für den Menschen beim Rewilding?
Ja.
Wie kann man noch mehr davon überzeugen, dass es halt was ist, was uns auch hilft?
Ja, also ich glaube, ganz banal, wenn wir, das sind ja die zwei großen Krisen, die unsere Lebensgrundlage gefährden. Klimakrise und Artensterben. Und wenn wir nichts dagegen tun, dann ist halt Feierabend irgendwann, ne? Also ohne jetzt in so ein apokalyptisches Ding zu fallen, aber Rewilding ist auf jeden Fall Teil zur Erhaltung der Lebensgrundlage der Menschen. Ziemlich straightforward. So, das ist auf jeden Fall ein Benefit, würde ich sagen. Und dann, und dann ökonomisch, also wirtschaftlich einfach. Und das finde ich schon auch interessant, weil Rewilding halt nicht so in diese, also sich da so ein bisschen locker gemacht hat, ne, und so rausgeht aus seiner Umweltblase und eben auch versucht, das Natur wirtschaftlich nutzbar zu machen. Mhm. Vielleicht ein bisschen anders als andere Wirtschaftssparten das so bisher machen. Und das so Stichwort Nature-Based Economies. Mhm. Weiß nicht, ob es dafür ein gutes Deutsch sagt. Mhm. Genau, und das sind eben Aktivitäten, wirtschaftliche Aktivitäten, mit denen du Geld verdienen kannst.
Zum Beispiel,
wenn du ein Schäfer bist und Probleme hast mit Wölfen. Mhm. Weil, ja, also ich würde deinem Papa total recht geben, ehrlich gesagt. Mhm. Klar. Also, und man nennt das dann immer so Human Wildlife Contact, um das Wort Konflikt zu vermeiden. Ja. Aber klaro.
Ja, klar. Also ich meine, ist ja auch, damit muss man sich auseinandersetzen.
Ja, ne? Es ist nicht sozusagen, ne, alles wird super und Bambi stapft ganz vorsichtig zwischen deinen Tomaten hin und her. Nee, ist ja auf jeden Fall Probleme und auch so ernsthafter, ne, als wenn da irgendwie deine Pflänzchen im Garten gegessen werden. Keine Ahnung, Bisons, die sich auf dem Feld wälzen und die ganze Ernte kaputt machen. Wölfe die Schafe reißen. Also das sind schon ernsthafte Dinge. Oder ich meine, gutes Beispiel einfach, was eben in Trentino passiert ist mit dem Jogger und dem Bären. Ne? Ja. Das sind halt Dinge, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Wir können nicht sagen, dass alles super wird. Aber es gibt auch nicht wirklich eine Alternative dazu. Und wir können halt nur gucken, dass dieser Weg halt so schön oder gut wie möglich gestaltet wird. Und wir haben halt einfach keine Kultur mehr in Europa mit Wildtieren zu leben und eben Wildtiere, die wild sind und die nicht nur irgendwie was nett ist, sondern was halt, ja, was alles, was das Wort wild beinhaltet, mit sich bringt.
So ein Respekt davor und gleichzeitig aber das vielleicht nicht nur als Gefahr zu sehen, sondern, ne?
Ja, aber das ist halt eine Arbeit über Generationen.
Ja.
Und genau, also noch so, ich wollte dir noch so ein Beispiel nennen für Nature-Based Economies. Zum Beispiel Schäfer, der Probleme hat mit dem Wolf zum Beispiel.
Aha.
Und was machst du, ne? Du kannst den Wolf natürlich erschießen. Das ist nicht so wildlife-friendly. oder du kannst den auch zum Beispiel, wenn jetzt der Schäfer sich entschieden hat, mit so Herdenschutzhunden zu arbeiten. Oder mit einer bestimmten Art von Zäunen. Die zwar effektiv sind, um seine Herde zu schützen, aber den Wolf nicht gefährden. Und das würde man jetzt sagen, okay, das ist jetzt irgendwie eine Nature-Based Economy, die sowohl mit der Natur arbeitet, ne? Also der Schäfer kann nur gut arbeiten, wenn die Natur intakt ist, wenn es genug Gras gibt für seine Schafe, wenn es genug Wildblumen gibt, etc., etc. Und die aber gleichzeitig durch seine Arbeit der Natur was zurückgibt. Zum Beispiel den Wolf nicht erschießen. Weidehaltung hat natürlich auch total wichtige ökologische Funktionen und so weiter und so fort. Und da gibt es dann zum Beispiel dann so einen moderneren Ansatz, das Wort des Labeling ist auch so was, was man gerne macht. Zum Beispiel dann von dem Schäfer kannst du dann Wolf-Friendly Wool kaufen.
Naja.
Also damit dann halt so die Leute, die halt gut zur Natur sind, sozusagen ökonomisch rewarded werden.
So eine Art Biosiegel.
Für
die Welt hier.
Ja, richtig, genau.
Ja.
Und ja, also in vielen Agrarpraktiken kann man das natürlich machen. Ja, genau, und Ökotourismus wäre natürlich was. Also alle Aktivitäten, die von einer gesunden und intakten Natur abhängig sind und andersrum aber durch ihre Aktivitäten eben auch die Natur schützen.
Okay. Ja. Kommen wir nochmal auf dein Projekt hier in Sizilien zu sprechen. Was müssen wir uns konkret vorstellen? Weil so ein bisschen geht es ja trotzdem auch darum, ne, was haben Brände oder Feuer mit Rewilding zu tun und mit was beschäftigt ihr euch jetzt konkret hier in Sizilien?
Ja, also wenn man Rewilding betreiben möchte, ne, das war ja so unser Ansatz, ich spreche jetzt mal einfach stellvertretend für unsere Gruppe, dann kommt man halt um das Feuerthema nicht drum herum. Weil ich meine, alles, was du machst jetzt, ja, wird halt wieder hinfällig, wenn es dann abbrennt. Das heißt, egal, wer irgendwas mit Naturschutz macht, muss sich mit dem Thema Brände auseinandersetzen. Genau, aber gleichzeitig, was auch interessant ist, was, glaube ich, Rewilding noch bieten kann, ist, dass Waldbrände eben auch als, oder Feuer insgesamt, als Ally gesehen werden kann.
Mhm. Weil Feuer ist. Das finde ich sehr interessant, weil das ist, ne, komplexer zu verstehen und zu erklären.
Total. Und es ist natürlich einfach zu sagen, alles ist ganz schlimm mit Feuer und so weiter, aber sobald man versucht, ein bisschen komplexer das anzugucken, wird es schon ein bisschen schwieriger. Und genau, und Feuer ist ja ein natürliches Element. Also, wenn man versucht,
hier Elemente. Ding,
genau, auch das. Und wenn man sagt, okay, mit Rural Ding möchte man natürliche Prozesse wieder ja, befähigen, mhm, in Gang setzen. Feuer ist ein natürlicher Prozess. Genauso wie Fluten. Ist halt nur total schwer für uns zu akzeptieren, weil unsere Häuser, unsere Infrastruktur davon total bedroht sind. Und das kannst du natürlich niemandem sagen, ja, entspann dich, ist doch schön in der Natur, wenn dein Haus unter Wasser steht oder wenn dein Garten abbrennt oder dein Haus abbrennt oder sowas. Und das, was halt nicht natürlich ist an den Bränden in Sizilien, ist die Häufigkeit und die Intensität. Und
ich habe irgendwie gelesen, auf eurer Facebook-Seite nur 1% der Feuer hier sind natürlich.
Nee, weniger.
Oder
weniger. Es gibt
faktisch, hast du es in der Post ja, so geschrieben und so.
Es gibt faktisch kein natürliches Feuer in Sizilien. Die sind alle menschgemacht und entweder, also die sind so auf zwei Faktoren, ne? Entweder, weil die Leute halt Feuer legen, das ist immer so unvorstellbar, irgendwie vielleicht für so Mittel- und Nordeuropa, aber es ist ja voll die gängige Praxis.
Muss man erklären, ne? Weil sie eben dadurch ihr Weideland wieder schneller regenerieren wollen oder was?
Ja, die Gründe sind ziemlich vielfältig und da muss man natürlich auch mal so ein bisschen aufpassen, was man sagt.
Mhm.
Es gibt wenig Daten dazu, aber genau, einige Gründe, so können zum Beispiel sein, Erneuerung der Weide, also dass das Gras nachwächst. Es kann aber auch einfach sein, dass man den Territoriumsanspruch des anderen in Frage stellt. Es kann sein, dass zum Beispiel Fehler in Forstplanungen einfach vertuscht werden. Es kann für Versicherungsbetrug sein, es sind politische Motive. Feuer ist so ein bisschen so die Antwort auf alles. Mhm. Und dann gibt es natürlich schon diese ganzen so Klassiker mit die Zigarettenkippe und die, keine Ahnung, Jugendlichen im Wald, die Barbecue machen und sonst sowas.
Gibt's aber das auch. Ist schon eher eigentlich, vielleicht die Ausnahmen nicht, aber ne, ist nicht alles nur so aus Versehen passiert.
Nee, also der
Großteil. Muss man ja eindeutig sagen.
Ja, also 3/4 der Feuer, also von diesen Daten, die es eben gibt, sind absichtlich, ja, auf jeden Fall. Ja, und da gibt es eben dann diese, und der andere Faktor ist eben auch, naja, aber die Wälder, die wir halt, oder die Ökosysteme, die wir im Moment haben, sind halt auch nicht natürlich.
Mhm.
Also was versuchen wir denn eigentlich zu beschützen? Und was bedeutet denn natürlich? Also ob man so zum puren Urwald und sowas zurückkehren muss, ist halt auch nicht so. Aber ich glaube, wir müssen manchmal versuchen, so ein bisschen diese romantische Brille abzunehmen und so ein bisschen pragmatischer das alles zu sehen. Mhm. Weil die Landschaften, die wir hier haben, sind halt total anfällig für Feuer. Das sind diese ganzen Post-Second World War Pflanzungen, die halt Pinien und Eukalyptus sind.
Mhm.
Zwei Baumarten, die halt total crazy brennen und die nicht hierhin gehören, sozusagen. Ja, und dann, wir haben keine großen Grasfresser mehr. Wir haben halt nur die Dammhirsche und die sind eigentlich ziemlich begrenzt in ihrer Ausdehnung. Dort, wo sie sind, fressen sie zu viel und in anderen Stellen fehlen sie eben. Das heißt, wir haben ganz dichte Unterholz, das ist das Unterholz. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass sich ein Feuer total gut ausbreiten kann. Also genau, da gibt es doch 1000 Millionen andere Faktoren, aber genau, also wir haben halt.
Was habt ihr euch zum Ziel gesetzt? Was macht ihr und ihr mit dem Rewilding-Projekt hier in Sizilien sozusagen erreichen?
Ja, ein wilderes Sizilien.
Will der das erzählen?
Mit glücklicheren Menschen und ready für die Zukunft, die kommt.
Und was habt ihr da für Ansätze? Also was macht ihr jetzt so als Konkretes? Könntest du das ein bisschen aus den Kästchen plaudern?
Ja.
Das sind die, sozusagen eure nächste Aktivität.
Ja. Also wir sind ja eine Grassroots Organization. Das heißt, wir sind eine Gruppe von Leuten, die Lust haben, das gemeinsam anzugehen. Und wir haben mal angefangen mit dem ersten Projekt, was irgendwie Wildfires heißt. Und jetzt ist dieser Name so ein bisschen übrig geblieben. Und das war einfach mal so ein Rechercheprojekt eigentlich, eine freie Recherche. Und wir konnten eben internationale Partner gewinnen, wie ein Vertreter von Rewilding Europe und Paul Costa, so eine Fire Ecology Organisation aus Spanien. Und die kamen und haben eben ein Budget bekommen könnt von Schalumnin. Und sind dann 5 Tage über Sizilien gereist und haben unterschiedliche Leute getroffen und Orte besucht, die sich eben mit diesem Thema Feuer, Rewilding und vor allem mit Weidehaltung, was ja so ein bisschen so ein Borderline-Aspekt ist, dann, zwischen Rewilding und Feuern, auseinandersetzen und das Leben. Und genau, so hat das angefangen. Und seitdem haben wir 3 weitere Projekte, das ist ziemlich gut. Und alles davon ist, also all diese Projekte fokussieren sich vor allem auf diesen Aspekt von Kultur, Weiterbildung und so diesen menschlichen, sozialen Aspekt.
So ein bisschen Menschen ausbilden, damit sie...
Genau.
Ich glaube also, dass noch mehr Menschen was in dem Bereich auch Rewilding machen.
Genau. Aus 2 Gründen, weil, genau, wir haben gesagt, alles, was wir in Rewilding machen möchten, also erzählen, brauchen wir eine Pro-Rewilding-Kultur. Und das Zweite ist, dass halt diese Dinge, so ein bisschen so diese Soft-Projekte, natürlich ein bisschen einfacher umzusetzen sind. Mit weniger Budget und in kürzeren Zeitspannen, was für uns als neue Organisation New Kids on the Block leichter zu handeln ist. Und genau, und wir haben eben jetzt ein Projekt, das heißt Rewilding Guides Training von Sicily Environment Fund, unser Sponsor. Genau, und da bilden wir dann eben nur Nature Guides aus. Naturführer.
Naturführer.
genau, was das Thema Rewilding angeht, da wird es vor allem um Tracking gehen, also wie man nicht invasive Monitoring-Prozesse anwenden kann, um zuerst mal zu verstehen, was gibt es denn überhaupt hier für Tiere, weil auch nicht immer alle Datensätze von wissenschaftlichen Instituten zusammenarbeiten.
Ja.
Und vor allem geht es aber darum, dass man diese Fähigkeit, in der Natur zu sein, all die Zeichen um sich herum zu lesen, das wieder aufbaut, weil das haben wir total verlernt. Und genau, und das ist das Training und das werden wir eben mit Toni Romani und mit Georg Messner machen. Und diese Methode heißt Cyber Tracker. Das sind so 2 Säulen. Auf der steht das eine ist diese Methode, wie man eben Tierspuren lesen kann und was man daraus schließen kann, weil es jetzt ein altes, ein junges Tier, in welche Richtung ist es gelaufen, warum, was schnell, was langsam, hat es gejagt, wurde es gejagt und so weiter und so fort. Und eben sich da so rein zu besetzen, man macht das eben in einer Gruppe. Das ist auch total schön, weil es da nicht um Expertenmeinungen geht oder sowas, sondern gemeinsam spricht man darüber, diskutiert, stellt sich Fragen und ja, es ist ein tolles Bonding-Ding. Und dann gibt es eben diesen technologischen Aspekt, dass man eine Open-Database kreiert, die eben tatsächlich, wie gesagt, diese Daten einsammeln kann und zu verstehen.
Kann auch für Wissenschaft und so zur Verfügung
stehen. Richtig, für Wissenschaft zur Verfügung stehen und auch für PolitikerInnen, die dann eben verantwortlich sind, so langfristige, großflächige so Landmanagement-Pläne zu machen. Und dann, das haben wir jetzt sozusagen so ein Follow-up-Projekt von diesem Rewilding-Guide-Training. Das haben wir Cities Indigenous Cyber-Trackers genannt. Und wir sind sehr happy, weil das hat eine EU-Geldförderung von geht Richtung Citizen Science. Und was wir mit Indigenous meinen, sind eben die Indigenen von Sizilien und Indigenen eben im Sinne von so, so People of a Place. Und wer sind denn eigentlich die Leute, die hier sind und wirklich sind im rewildesten Sinne so überhaupt ein Teil sind dieses Ökosystems? Und es sind eben nicht die Wissenschaftler und es sind nicht die Naturschützer, die Projekte schreiben und in der Uni sind.
Sondern da leben, wo eigentlich, ne?
Und das dann,
wo passiert.
Ja, und das sind halt im Fall von Sizilien, Forestan, Jäger und Schäfer. Und das sind gleichzeitig auch die Gruppe, die oft für Waldbrände verantwortlich gemacht werden. Und die dadurch krasses soziales Stigma haben. Und aber eigentlich diejenigen, die unglaubliches Wissen haben über das Territorium und die Wildtiere natürlich auch. Und genau, und wir werden ein Training mit denen machen und versuchen, die eben zu integrieren. Und dann gibt es auch so einen schönen Politik-Workshop danach, wo wir eben auch versuchen, mit lokalen EntscheidungsträgerInnen das alles zusammen zu schustern. Ja. Und dann
so ein bisschen auch Empathie, ne, für diese Gruppen eigentlich,
ja,
damit zu erzeugen, dass man die nicht immer nur so an die Wand stellt, so
ja,
verstanden habe und so für alles schuldig macht, ja, sondern denen auch hilft mit dem Problem, mit denen sie vielleicht zu kämpfen haben an dem täglichen,
ja,
das in eine richtige Bahn zu lenken.
Ja, voll, wie gesagt, also ich habe immer das Gefühl, Rewilding ist einfach so ein höchst soziales Unterfangen.
Zum Beispiel erzählen, wie habt ihr euch als Gruppe zusammengefunden?
Ja, genau. Also warum ich überhaupt in Sizilien bin, naja, eigentlich ist es halt auch so ein Klassiker, ne? Ich war ja eigentlich mal nur mal kurz im Urlaub. Und dann...
Das war welches Jahr?
2016. Ja. Und dann, naja, Sizilien ist halt so ein Tintenfisch, der seine Tentakeln ausstreckt nach Herzen und Seelen.
Also die da, die Metapher habe ich aber noch nicht gehört.
Nee?
Finde ich toll. Mhm.
Doch, doch, doch. Gibt's, gibt's. Der Pulpo.
Finde ich sehr gut.
Und genau, und ja, und diese Tentakel habe ich dann halt auch leider nicht mehr so richtig losgelassen. Und ja, genau, und dann über so ein paar Hin und Hers und sowas bin ich dann 2 Jahre später in Sizilien gelandet über ein Programm Erasmus for Young Entrepreneurs. Kann ich dir sehr empfehlen, ist interessant.
Ja, kenn ich.
Und genau, und das war eigentlich für ein halbes Jahr geplant und ja, jetzt sind wir halt 5 Jahre später. Okay. Genau, und dann hat es eben meine Rewilding-Manie so angefangen und über die Jahre habe ich eben tolle Leute kennengelernt.
Wie habt ihr euch als Gruppe zusammengefunden?
Ich glaube, wenn man begeistert ist von irgendwas und wirklich dahinter steht, dann findet man die richtigen Leute, die das spüren und mitkommen auf die Reise. Und so war das dann auch.
Und warst du so der Initiator?
Ja.
Ja. Also so ein bisschen.
Bin auch. Ja. Ich bin auch diejenige, die das halt so mit vollem Herzblut betreibt. Klar, ich habe jetzt so ein Sabbatical, halbes Jahr Sabbat ja genommen sozusagen, um das zu machen. Habe eben auch all meine Zeit und Energie dafür. Und dafür bedeutet halt vor allem eine Infrastruktur, eine Organisation aufzubauen. Mhm. Damit das eben nicht alles immer freiwillige Arbeit und so Side-Business ist.
Klar.
Sondern halt was Anständiges wird. Genau. Und die anderen sind halt, also wir sind zu 4., 5. Und, genau, und die machen natürlich alle noch andere Dinge. Mhm. Und aber mehr und mehr, je mehr Projekte wir machen, je ernsthafter diese Dinge werden, desto mehr kann man eben auch andere ja, Jobs im Bangi liegen lassen und eben mehr dabei so ein bisschen. Das braucht halt ein bisschen Zeit.
Ja, und natürlich, dass er dann auch finanziell die Möglichkeit hat, ne, das stückchenweise aufzubauen. Also das heißt, jetzt mal so zukunftsperspektivisch gesprochen,
ja.
Würdest du schon sagen, ich will jetzt nicht unbedingt wieder zurück in meinen alten Designjob, sondern ich würde gerne da auch was Wichtiges aufbauen? Also mir vorstellen können, dass da diese Leidenschaft auch wirklich zu einem Beruf zu machen.
Ja.
Um das jetzt mal so doof zu sagen.
Ja, doch, auf jeden Fall. Doch, und ich finde es auch total wichtig, weil sonst man kann ja nicht immer erwarten, dass alle irgendwie alles freiwillig machen, sondern diese ja, Aktivitäten müssen halt auch eine richtige Berufschance sein, gerade auch für junge Leute. Du kannst ja nicht immer sagen, ja, dann, weiß ich nicht, arbeite tagsüber in deinem gut bezahlten Management-Job und nachts, keine Ahnung, gehst du Fledermäuse einfangen. Also das ist ja, ne? Ja, aber das muss halt schon, muss schon Hand und Fuß haben. Das muss eine echte Karrierewahl und Chance sein.
Und auch nachhaltig eben, ne?
Total.
Ja.
Und genau, und um das zu tun, sind wir eben gerade dabei, jetzt einen Verein zu gründen. Assoziation. Non-Profit, je nachdem, was dann besser klingt.
Agreed.
Und genau, um das dem Ganzen halt so eine Legalstruktur zu geben. Und dann, weil all die Projekte, die wir bisher machen, haben wir als informelle Gruppe gemacht, was total cool ist.
Mhm.
Und, genau, und wenn man in diesem Projekt Duktus ist, muss man immer mindestens ein halbes Jahr über was denken und planen. Und wir sind eben jetzt gerade dabei, uns mit diesem Flussthema auseinanderzusetzen. Genau. Und naja, also Flüsse sind halt so die Blutadern von Ökosystemen und wir haben die halt abgeschnitten, verstopft, umgeleitet.
Unter die Erde gebunkert.
Genau. Und es ist halt schon komisch, was sie da so machen, ne? Und dann irgendwie. Und was man eben machen kann, da gibt es mehrere Bewegungen auch in Europa, die versuchen, Flussinfrastrukturen vor allem überflüssige Flussinfrastrukturen zurückzubauen. Damit eben wieder so free-flowing rivers haben, die natürlich unfassbar viele Tausende oder manche Ökosystem-Service uns bieten. Und ja, das wird eines unserer nächsten Aufgaben sein, auf jeden Fall.
Voll gut. kann denn jeder Rewilder werden? Rewilderin habe ich es genannt. Du hast ja vorhin schon mal gesagt, so, ne, also man muss nicht unbedingt jetzt irgendwie Biologe oder Naturführer sein, um sich damit zu beschäftigen, aber was kann jeder von uns, also so, ich mag immer so noch so einen praktischen Tipp, den man vielleicht mit so einbringt, so was, wie können wir uns dem Ganzen nähern oder was können wir tun, um natürliche Ökosysteme zu regenerieren?
Also ich glaube, ja, jeder und jede kann Rewilder, Rewilderin sein, weil, wie gesagt, es braucht halt einen Ökologen oder einen Zoologen. Mhm. Und ich glaube aber halt eben noch mehr, also um dieses Zitat vielleicht fortzusetzen von einem Ökologe und zehn Zoologen, braucht halt Architekten, Designer, Fernsehmoderatoren, Bäcker, Maurer, keine Ahnung, was weiß ich, alle möglichen Berufsfelder, weil wir alle was beizutragen haben. Und Rewilding davon, nur mit allen an Bord wird es funktionieren. Ansonsten ist es auch irgendwie nichts. Deswegen auf jeden Fall ja. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, eben sich zu merken, dass Rewilding ist kein geschlossener Club. Das ist eine Bewegung in Europa und weltweit, die einlädt, mitzugestalten. Und das muss man sich, glaube ich, immer so vor Augen führen und sich nicht unterbuttern lassen, sozusagen. Und was man so konkret machen kann, auf jeden Fall gucken, was halt bei einem so in der Umgebung ist. Ne? Es gibt bestimmt kleine Gruppen, die irgendwie mal das Wort Rewilding erwähnen und sich mit denen kurz schließen. Was die Rewilding-Bewegung gelernt hat, auf jeden Fall viel aktiver zu sein, auf Social Media, in Artikeln, in Filmen, in Videos. Also sich einfach darüber so ein bisschen annähern und eben gucken, was in der eigenen Umgebung los ist. Und ich glaube, was man auf einer persönlichen Ebene machen kann, rausgehen.
Ja. Wieder mit der Kontur in Kontakt. Natur in Kontakt.
Voll. Und es ist halt nicht nur, keine Ahnung, die Tiger-Safari in Indien, sondern, ey, das ist, wenn man mal so eine Stunde lang so das Eichhörnchen beobachtet, so abgefahren. Ja. Das sollten wir auf jeden Fall tun.
Auch in Deutschland, voll. Im Garten.
Ja, auch in der Stadt, ja, überall. Der Stadt, ja. Und dann, wenn man mal anfängt, das so zu machen, deswegen ist auch dieses Tracking so interessant. Ne? Das geht einem so Lichter auf und Lampen auf und Welten auf. Die und ich glaube, das ist hat jeder und jede, die dieses, keine Ahnung, dieses Naturerlebnis hat. Mhm. Und wir alle haben das irgendwo. Und das ist so, jede Beschreibung wird dem nicht gerecht, was viel zu kitschig ist. Und ich glaube aber, dass wir alle wissen, was ich mit diesem Gefühl meine. Und es ist ein ganz, weiß nicht, so ein unglaublicher Frieden und Begeisterung so im Inneren. Und ja, das, genau, wie gesagt, alle Beschreibungen sind irgendwie viel.
Das leitet aber schon zu meiner letzten Frage über. Was würdest du sagen, welchen Einfluss hatte Rewilding auf dein eigenes persönliches Leben? Und
ja, also ich glaube...
Oder was bedeutet das persönlich auch für dich? So?
Ja. Also ich glaube, das geht halt schon auch wieder so mit dem Berufsbild, was ich gelernt habe von Designerin und dieses Mitgestalten. Mhm. Und genau, das ist Rewilding auf jeden Fall für mich. Ich kann es auch immer wieder so wiederholen, diese Einladung mitzugestalten am eigenen Leben, an der Welt. Und es ist richtig schön. Und ja, was es für mich auf jeden Fall noch bedeutet, ist vor allem dieser also neben dem Naturverbundenheit oder Erlebnis und so weiter, was sich mir so langsam öffnet, ist vor allem halt auch die Community, weil man mit Menschen zu tun hat, die einfach unglaublich schöne Menschen sind. Und das gemeinsam zu machen, ist so bereichernd und wertvoll. Und ich glaube, was ich vor allem darin finde, die, wie gesagt, ich glaube, so diese Generation, wenn man sich mit so Umweltsachen beschäftigt hat, oft eben diese Narration von Doom und Gloom als schlimm letzte Generation und sowas kommen hat, wo man immer dann dazu angehalten wird, so das Richtige zu tun oder das Moralische oder wie auch immer. Und bei Rewilding habe ich auch das Gefühl, das einzige Credo ist so, das Schöne zu tun, weil es einfach schön ist. Also, weiß ich nicht, die schönen Dinge zu tun, weil sie schön sind. Und es ist so einfach und simpel.
Du bist ja aus dieser Negativ-Bubble heraus.
Ja, total. Gehen, ne? Und du tust die Dinge nicht, weil sie, keine Ahnung, weil das ist jetzt das Richtige ist, in dem Moment zu tun, um die Menschheit zu retten oder die Natur oder was auch immer man retten möchte, sondern einfach, weil die ganze, also weil so mit diesem so Ende und Mitte, sagt man das Means and Ends, ne? In Writing's Pine Skull. Und das, ja, weiß ich nicht, also es ist irgendwie einfach schön, weil es ist einfach der ganze Prozess und das Ergebnis und die Werte, die dahinter liegen und die Leute, mit denen man es zu tun hat, ja, einfach schön ist.
Liebe Hannah, vielen Dank für das sehr, sehr nette Interview und deine Zeit. Es hat total Spaß gemacht und ich wünsche dir und eurem Kollektiv weiterhin viel Freude und Durchhaltevermögen hier auf Sizilien.